Des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im Johannesevangelium Kapitel 2. Es ist die Geschichte über die Hochzeit zu Kana. Johannes Kapitel 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Ja, wir hatten ja schon ein paar Jünger gehört von ein paar, die Jesus schon folgten. Ja, Andreas, Petrus, Johannes, ich glaube Philippus und so weiter. Ein paar waren schon dabei. Jesus, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie getrunken worden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana an Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das erste Zeichen, der erste große Auftritt, der erste Eindruck, das wissen wir, der ist entscheidend. Also wenn man zum Beispiel zum Vorstellungsgespräch geht, ja, man weiß, oh, ich werde vielleicht nicht die Chance für ein zweites Gespräch bekommen. Der erste Eindruck zählt. Erst recht beim ersten Date, ja, die erste Verabredung, oh, da muss wirklich alles stimmen. Oder stellt euch vor, ein junger Prediger wird eingeladen in eine Gemeinde, um eine Vorstellungspredigt zu machen. Die muss sitzen, wer weiß, ob er dort nochmal eingeladen wird. Also ihr kennt das alles aus eurem Leben, solche Situationen. Ja, der erste Eindruck ist entscheidend. Oder wenn ihr irgendwas kauft, ja, das ist schon ziemlich wichtig. Die Verwandlung von Wasser in Wein war das erste Zeichen, das war der erste Eindruck, den Jesus hinterlassen hat. Also Jesu erstes Zeichen, wir würden vielleicht denken, das wäre doch vielleicht besser eine Heilung gewesen oder dass er einen bösen Geist austreibt oder vielleicht sogar eine Totenerweckung. Aber Jesus nutzt seine übernatürliche Macht, um eine Hochzeitsparty am Laufen zu halten, um eine riesige Menge Wein zu machen aus Wasser. Riesige Menge, ungefähr 500 bis 750 Liter. 500 Flaschen Wein, könnt ihr mal hier hinstellen. Fußboden. Warum? Jesus machte ja nichts einfach so. Schon gar nicht seine Wunder. Ja, es war nicht so, dass Jesus seinen freien Tag hatte und gesagt hat: Na gut, Leute, ich hab's eh drauf, ich kümmere mich drum. Ja? Auch dieses Wunder, dieses Zeichen geschah, um auf eine viel größere geistliche Wirklichkeit hinzuweisen. Der letzte Vers ist hier der entscheidende Vers, 11. Ja? Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Die Frage lautet also, was hat diese Hochzeit, was hat dieser viele Wein mit Jesu Herrlichkeit zu tun? Das ist unser Thema heute. Was haben 500 oder über 500 Liter Wein mit Jesu Herrlichkeit zu tun? Mein erster Punkt lautet: Jesus bringt die Herrlichkeit Gottes zu uns. Und damit wir das richtig verstehen, müssen wir uns erst nochmal anschauen, was bedeutete eine Hochzeit damals? Im Gegensatz zu dem, was wir heute vielleicht darunter mehr verstehen. Ja? Also heute ist eine Hochzeit irgendwie so, der perfekte Tag soll das natürlich sein, die coolste Party, die schönsten Klamotten, die witzigste Show und so weiter. Ja? Das Brautpaar ist im Mittelpunkt den ganzen Tag. In der Antike war es anders. Da war die Familie und die Gemeinschaft viel wichtiger als der Einzelne. Der Zweck der Ehe war nicht das Glück zweier Individuen, die wurden ja sowieso von den Eltern miteinander verbunden, die hatten eh nicht so viel Mitspracherecht, sondern die Gemeinschaft, das war das Ziel, die Gemeinschaft zusammenzubinden und die nächste Generation groß zu ziehen. Also der Zweck der Ehe war vielmehr das Gemeinwohl und das Bestehen der Großfamilie. Ja, starke und zahlreiche Familien bedeutete was für die Stadt? Eine gute laufende Wirtschaft, militärische Sicherheit. Und wenn man eine gute funktionierende Wirtschaft hat und militärische Sicherheit hat, weil es genügend Leute gibt, dann bedeutet das natürlich auch das Wohl für jeden Einzelnen. Also, das hieß, eine Hochzeit war eine gesellschaftliche Angelegenheit. Da sind nicht zweimal einfach nebenbei aufs Standesamt gegangen und dann eine schöne Karte noch schreiben, PS, wir sind verheiratet oder so. Also das war eine gesellschaftliche Angelegenheit, das war ein wichtiges Fest für den ganzen Ort. Ich weiß nicht, ob immer der ganze Ort eingeladen war, aber es war eine wichtige gesellschaftliche Veranstaltung, die wurde ausgiebig gefeiert und eine Woche Hochzeitfeiern war das Standard, also das war noch wenig. Und das Brautpaar, insbesondere der Bräutigam, trug nun die Verantwortung für die Versorgung der Festgesellschaft. Und wenn da schon am ersten oder am zweiten Tag der Wein ausging, ja, dann gute Nacht. Ja. Das war nicht einfach nur ein bisschen peinlich. Das war eine Katastrophe. Das war eine gesellschaftliche Verantwortung. Das bedeutete Schande und Scham für dieses Brautpaar und das fiel natürlich auf die ganze Familie zurück. Da Jesus und seine Jünger und eben auch seine Mutter eingeladen waren, liegt es jetzt nahe, dass es vielleicht irgendein Verwandter von Jesus war, der hier geheiratet hat. Und vielleicht war es sogar so, dass die Mutter von Jesus, die war zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich schon Witwe, von Josef ist einfach überhaupt keine Rede mehr und das bedeutete, sie war Witwe. Also es war gut denkbar, dass Maria dort auch irgendein Amt hatte. Die war für irgendwas zuständig, eben wahrscheinlich für die Verpflegung mit, wie das ja auch heute immer noch so ist. Und deshalb geht sie dann eben, weiß sie dann überhaupt Bescheid, oh, der Wein neigt sich dem Ende zu, der Wein ist alle, und sie geht zu ihrem Sohn und bittet um Hilfe. Und obwohl es erstmal so aussieht, als ob Jesus nicht helfen will, lässt er dann diese 10 ziemlich großen Steinkrüge mit Wasser füllen und verwandelt dieses Wasser in den feinsten Wein. Die Party ist gerettet. Und damit Jesu Herrlichkeit offenbart, anscheinend. Und jetzt müssen wir deshalb noch ein Stück weiter fragen, wofür steht der Wein in der Bibel? Ihr kennt diese berühmte Stelle sicherlich, als das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde. Sie sind durch die Wüste gegangen, sie kamen zu dem Land, wo Milch und Honig floss und sie schicken dann diese 12 Kundschafter, die sollten erst mal gucken und sie kommen zurück. Die haben zwar die Hosen gestrichen voll, weil sie Angst haben vor den Leuten, die dort wohnen, aber eins müssen sie bestätigen, dieses Land ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, was Gott reich gesegnet hat. Und das Besondere, also das, wo alle so echt staunen, ist die Weintraube, die sie gefunden haben. Die haben nämlich eine Weintraube gefunden, die müssen dann 2 Leute auf der Stange tragen. Also der Wein ist das Zeichen für den reichen Segen Gottes in dem Land, wo er mit seinem Volk zusammenleben will. Und dieses Land, für das Wein sozusagen Zeugnis gibt, dass es so reich und fett ist. Dieses Land selbst ist natürlich auch wiederum eine Vorschattung auf die neue Erde und den neuen Himmel, auf die Herrlichkeit, die das Volk Gottes bei Gott erwartet. Wir haben noch andere Stellen. Psalm 23 kommt dann auch diese Stelle. Er schenkt uns voll ein, er schenkt mir voll ein. Also Gott tröstet mich, er versorgt mich, er schenkt mir Geborgenheit und Freude mit seiner Nähe. Denn er ist ja bei mir, sein Stecken und Stab tröstet mich, er schenkt mir voll ein. Der Wein steht auch für Genuss und Freude, für Gemeinschaft und Fröhlichkeit. Ja, sogar für den Rausch und die Ekstase der sexuellen Liebe eines Ehepaares wird oft der Wein als Bild bemüht. Ja? Die Frau sagt, die Braut sagt zum Bräutigam, deine Küsse schmecken mir besser als Wein. Sie sind berauschender für mich. Und diese sexuelle Gemeinschaft in der Ehe ist ja wiederum ein Bild für die vollendete Gemeinschaft zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Also es gibt noch viel mehr Stellen, aber ich denke, es ist jetzt deutlich geworden, Jesus zeigt mit diesem ersten Zeichen, warum er gekommen ist. Um uns Leben zu bringen, und zwar Leben im Überfluss. Er ist gekommen, um den Menschen zurück zu Gott zu führen, und das heißt in diese herrliche Gemeinschaft mit ihm in den Himmel. Und diese herrliche Gemeinschaft, ich habe euch das schon gesagt, die wird eben auch als Hochzeitsfest beschrieben in der Bibel. Jesus hat da dieses Gleichnis vom großen Gastmahl für den Sohn, der Hochzeit feiert, wo alle eingeladen sind. Jesus sagt uns mit diesem Zeichen, ich bringe euch den Segen, ich bringe euch das tiefste Herzensglück und die übersprudelndste Freude, nach der ihr euch sehnt und die Gott euch verheißen hat. Dazu bin ich gekommen. Und hier ist natürlich die Frage gestattet, ja Moment mal, auch gerade wenn wir dieses Evangelium weiterlesen, ist Jesus nicht gekommen, um sich zu erniedrigen und letztlich am Kreuz für die Sünden der Menschen zu sterben? Ja, und wir kommen heute im zweiten Punkt dazu, aber das Kreuz, die Erniedrigung Jesu, die oft im Mittelpunkt stehen, die sind letztlich doch nur das Mittel zum Zweck. Der Zweck, das Ziel, das, worum letztlich alles geht, das ist die Festfreude, das ist der Himmel. Wir haben jetzt in den letzten Wochen das Thema Himmel in den Bibelstunden behandelt. Und ich habe euch dort immer wieder gesagt, Himmel bedeutet nicht Wolke Nummer 7, irgendwie fremd, muss wohl ganz nett sein, aber auf Dauer langweilig, sondern Himmel bedeutet Erde 2.0. Das ist die wiederhergestellte, die wiederauferstandene Erde, so wie Gott es von Anfang an gedacht hat. Wir werden also nicht von dieser Welt herausgenommen und in irgendeinen Himmel, den man sich kaum vorstellen kann, transportiert, sondern am Ende der Zeit kommt der Himmel auf die Erde zurück. Und die ganze Welt wird erneuert. Das Alte vergeht und das, wie es von Anfang an gedacht wird, wird wiederhergestellt. Jesus sagt, ich bringe nicht nur das Ende von Leid und vom Bösen und vom Tod, ich bringe die Erfüllung deiner tiefsten Wünsche. Ich bringe dir ewige Freude und Glück. Deshalb verwandle ich jetzt hier 500 Liter Wasser in Wein. Was Jesus hier deutlich macht, indem er jetzt den Wein bereitstellt, was ja die Aufgabe des Bräutigams war, beziehungsweise des Speisemeisters, der sich um dieses Fest kümmerte. Wenn jetzt Jesus der ist, der den Wein bereitstellt, dann sagt er, ich bin der Herr des Festes. Ich kümmere mich um den Wein und ich werde euch den Himmel auf Erden bringen. Also Jesus wollte, auch wenn das im ersten Augenblick nicht so aussieht, dass diese Hochzeit weitergeht. Und mit großer Freude gefeiert wurde, weil jede Hochzeit ein Bild ist für diese große Hochzeit im Himmel, wo er der Bräutigam ist und wir die Gemeinde seine Braut. Diese Hochzeit in Kana sollte gefeiert werden als Zeichen, dass diese große Hochzeit im Himmel definitiv kommen wird. Durch Jesus. Das war das erste Zeichen. Das war der erste Eindruck, den Jesus machen wollte. Das war sozusagen seine Visitenkarte. Jesus wirkte das Zeichen, um seine Herrlichkeit, die er uns schenken will, zu zeigen. Aber diese Visitenkarte, wenn man das mal so beschreiben will, die hat zwei Seiten. Der Wein ist ziemlich deutlich auf der Vorderseite. Ja? Das ist die bunte, schöne Seite, die man so zuerst sieht. Aber dann gibt es eben noch die Rückseite und auf der Rückseite steht das Kreuz. Hier beim ersten Zeichen ist die Aussicht auf den Himmel, auf die Freude, auf den Segen, auf Glückseligkeit groß geschrieben. Aber wenn man auf die Details achtet, dann findet man sozusagen im Kleingeschriebenen, im Kleingedruckten, das Leid, den Schmerz und das Kreuz. Und darum lautet unser erster Punkt, Jesus bringt die Herrlichkeit Gottes zu uns, Aber mein zweiter Punkt, Jesus geht ans Kreuz für uns. Und wir schauen nochmal in diese Situation hier bei der Hochzeit rein. Warum kommt die Maria jetzt auf die Idee, Jesus um Hilfe zu bitten für die Lösung dieses Weinproblems? Hatte sie bereits gewusst, sie wusste ja, Jesus ist irgendwie der Sohn Gottes, klar, wer wusste das, wenn nicht sie? Aber hatte sie schon gewusst, was Jesus drauf hat, dass er auch so Wunder durchaus mal wirken kann? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie das jetzt so erwartet hatte, aber sicherlich hat sie Jesus schon oft erfahren, dass er sehr weise ist, dass er immer gute Lösungen fand, dass er hilfsbereit war, dass er gute Ideen hatte. Er war ja auch, weil Josef schon tot war, der Herr, ja, das Haupt der Familie, der sich um alles kümmerte. Sie war ihm untergeordnet, sie hing an ihm, sie war von ihm abhängig. Ich glaube, es gab mehrere Gründe, warum sie jetzt zu ihm ging. Aber wenn wir die Antwort von Jesus hören, die klingt dann doch ganz schön schroff. Ja? Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mutter, sag mir nicht, was ich zu tun habe. Hatte Jesus schlechte Laune hier irgendwie? Ist ihm der Weinmangel auf den Magen geschlagen oder was? Gleich danach geht es um die Austreibung des Tempels. Also es braucht schon mehr, um Jesus schlechte Laune zu machen. Ja, das braucht schon ein Vortempel voller Händler und zwielichtiger Geschäftemacher, dass Jesus wütend wird. Selbst am Kreuz, als Jesus verspottet wurde, da behielt er die Fassung und hat für seine Spötter gebetet. Also ich glaube nicht, dass Jesus hier jetzt einfach hier schlechte Laune hatte. Nein, wütend wurde oder so. Nein. Irgendetwas hat ihn beschäftigt. Irgendetwas Schweres lag auf seiner Seele. Ihr kennt das ja, wenn Leute uns irgendwie ansprechen mit irgendwas und uns bedrückt gerade was, dann ist unsere Reaktion manchmal nicht so freundlich und fröhlich, wie sie vielleicht sein sollte. Ich glaube nicht, dass Jesus sich hier versündigt hat, aber irgendein Problem beschäftigte ihn. Und das muss ein großes Problem gewesen sein. Und der Anlass für seine schweren Gedanken muss tatsächlich der ausgehende Wein gewesen sein. Dieses für ihn sehr kleine Problem, wir haben es ja schon gehört, er war für kein Thema, da ein bisschen Wein zu machen, das muss ihn an ein viel, viel größeres Problem erinnert haben. Und wir merken das daran, dass Jesus hier von seiner Stunde spricht. Im Johannesevangelium spricht Jesus an mehreren Stellen von meiner Stunde oder meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und es geht dann immer darum, also diese Stunde bezeichnet immer sein Leiden, es bezeichnet immer sein Kreuz, sein Tod am Kreuz. Also was passiert hier? Die Maria kommt und sagt, lieber Sohn, wir haben hier ein kleines, mittelgroßes Riesenproblem, der Wein ist alle, kannst du uns helfen? Und Jesus sagt, warum erzählst du mir das, Mutter? Es ist noch nicht die Stunde meines Todes gekommen. Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Hä? Also, wie passt das jetzt zusammen? Und wisst ihr, das wird uns noch öfters passieren, vor allen Dingen im Johannesevangelium, dass Menschen mit normalen Dingen, über normale irdische Dinge reden und Jesus nimmt diese Sache, über die geredet wird, als Anlass, als Bild, um dann von einer geistlichen Angelegenheit zu reden. Ja, dann die Frau am Brunnen, ne, die spricht da von Quellwasser, Jesus spricht vom lebendigen Wasser, vom Heiligen Geist und so weiter. Ganz viele Stellen, wo die Leute dann auf einmal nicht mehr Jesus folgen können, wo das, was er sagt, erst unverständlich und rätselhaft klingt, aber so ist Jesus. So ist er. Warum? Weil er hat einen Plan, er hat einen Weg vor sich und es ist ein schwerer Weg und er muss ihn gehen. Und dieser Weg ist alles entscheidend. Und dieser Weg liegt immer vor seinem inneren Auge. Dieser Weg führt in den Himmel, aber er geht in den Himmel über das Kreuz. Jesus hat nicht abgeschaltet, aber jetzt ist erstmal Hochzeit, jetzt mache ich erstmal frei, jetzt will ich einfach eine Party machen. Nein, dieser Weg war immer vor Jesus. Also welche Symbolik liegt in diesem Ereignis, die uns quasi auf die Rückseite der Visitenkarte führt? Das Wunder steht für den Himmel, für das Ziel, wozu Jesus gekommen ist. Was haben wir hier noch? Wir haben diese drohende und riesengroße Schande und Scham des Brautpaares. Und wir haben die Steinkrüge, die zur Reinigung bestimmt waren. Die Reinigungsgefäße fassten zwischen, ich habe das schon gesagt, 500 und 750 Liter. Und das war jetzt nicht so, dass die halt früher noch kein Bad hatten und da hatten sie halt immer große Krüge mit Wasser stehen, so als Badersatz. Nein, es ging hier bei diesen Gefäßen um die rituelle oder um die zeremonielle Reinigung. Auf der Hochzeit haben sich dann vielleicht eben alle Gäste, und das waren sicherlich ziemlich viele, ihre Hände oder ihr Gesicht quasi zeremoniell, symbolisch gewaschen. Ein Akt der Reinigung. Das war im Judentum üblich. Im Alten Testament gibt es sehr viele solcher zeremoniellen Reinigungen. Und sie alle wiesen darauf hin, dass der Mensch einer geistlichen Reinigung bedurfte. Gott war vollkommen, er war rein, er war heilig und er ist es immer noch, aber der Mensch eben nicht. Und weil das so war, konnte der Mensch eben nicht diese Gemeinschaft mit Gott haben. Er konnte eben nicht so unmittelbar unter seinem Segen stehen und diese Freude und diese Segen, diesen Himmel haben. Er war geistlich unrein, er konnte nicht rein zu dieser Hochzeit, ihm fehlte dieses königliche, dieses festliche Gewand. Was war das Problem des Menschen? Worin bestand denn seine geistliche Unreinheit? Die Bibel nennt das zusammengefasst Sünde. Und wir kennen das Wort als Christen natürlich aus der Bibel und wir kennen es aus den Predigten und so weiter. Aber die normalen Menschen, die kennen das Wort Sünde oder Sünder eigentlich nur noch von solchen Begriffen wie Umweltsünder, Verkehrssünder und solche Sachen. Ja, und dann ist klar, ja, das ist irgendwie eine Ordnungswidrigkeit. Aber wenn wir dieses Wort beziehen auf unser persönliches Leben, auf unsere Einstellung, auf unsere Beziehung zueinander und erst recht auf unsere Beziehung zu Gott, dann ist dieses Wort Sünde eher unbeliebt, wird nicht mehr verwendet, es ist abstoßend, ja? Es erniedrigt den Menschen, es sagt dem Menschen, du bist schlecht. Es geht davon aus, alleine dieses Wort, dieser Begriff Sünde geht also davon aus, dass es scheinbar einen festen Maßstab für gut und böse, richtig und falsch gibt. Und wir müssen uns unter diesem Maßstab beugen, wir müssen ihm sogar entsprechen. Und das gefällt uns nicht wirklich. Gut, Christen scheinen damit wenig ein Problem zu haben. Sie reden oft von Sünde, sie sagen, ja, wir sind Sünder, wir brauchen Vergebung und so weiter. Aber ist es nicht so, dass nicht nur Christen, sondern auch andere, vielleicht sogar viele, viele andere, das Gefühl zumindest haben, dass in ihrem Inneren etwas nicht stimmt? Oder vielleicht, dass sie nicht so sind, wie sie sein möchten oder wie sie sein sollten? Hat nicht jeder Mensch Dinge in seinem Leben, für die er sich schämt? Ihr könnt mal überlegen. Dinge in seinem Leben, für die er sich schämt. Ja, das, was dem Brautpaar drohte hier in Kana, weil ihnen der Wein fürs Fest ausging. Das haben doch die meisten Menschen. Wir können doch mal für, statt Sünde, setzen wir jetzt einfach mal den Begriff Scham und Schande ein. Warum arbeitest du so hart? Warum ist es dir so wichtig, dass du Recht behältst? Oder was die Menschen über dich denken, oder warum ist dir dein Aussehen so wichtig? Ist es nicht oft so, weil wir uns selbst beweisen müssen, weil wir da einen Mangel spüren oder weil wir irgendwie versuchen, etwas zu vertuschen? Scham und Schande fürchten wir und die lauert an vielen Stellen in unserem Leben. Was werden die von mir denken? Wie wird mein erster Eindruck sein? Wenn die das von mir wüssten und so weiter. Wenn ich diese Aufgabe nicht hinbekomme. Scham und Schande. Ich weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt, Rocky, Rocky 1. Die, die mich kennen, wissen, ich liebe diesen Film. Ist ein guter Film. Und es geht in dem Film also um einen Boxer. Ja, wer ihn nicht kennt, ein Boxer, Boxfilm. Und das ist ein Boxer aus der unteren Schicht, so aus Philadelphia in Amerika. Und dieser Boxer bekommt doch tatsächlich die Chance, gegen den amtierenden Schwergewichtsweltmeister zu kämpfen. Und das Ganze soll natürlich einfach nur eine große Show sein. Es geht natürlich darum, dass er dort einfach verprügelt wird, ja. Doch Rocky nimmt die Sache ernst. Aber nicht so, dass er unbedingt gewinnen wollte. Er wusste, letztendlich habe ich keine Chance gegen diesen Apollo Creed. Aber kurz vor dem großen Kampf, nachdem er sehr viel und sehr hart trainiert hat, sagt er dann seiner Freundin Adrian, und das ist das, worum es eigentlich geht, die Freundin und sein Inneres: Ich will nur was beweisen. Ich bin kein Versager. Ist egal, wenn ich verliere. Ist egal, wenn er mir den Schädel einschlägt. Will einzig und allein durchhalten. In jeder Pause sagt er dort, you know, ja. Ihr kennt ihn, ne? Das ist alles. Noch nie hat jemand 15 Runden gegen Creed geschafft. Wenn ich 15 Runden schaffe, und dann klingelt diese Glocke und ich stehe auch noch auf den Beinen, dann werde ich wissen, dass ich nicht nur auch so ein fauler Versager aus der Nachbarschaft war. Das war alles. Er wollte sich beweisen. Er wollte den Leuten beweisen, dass er kein Versager war. Nun, es mag vielleicht Menschen geben, die absolut von sich überzeugt sind. Aber ich glaube, wer ehrlich ist, wer ehrlich zu sich selbst ist, der wird wissen, dass es Dinge in seinem Leben gibt, die ihn einfach zu schaffen machen. Dass es da vielleicht Dinge in seinem Herzen gibt, über die er sogar schockiert ist. Wie kann ich nur sowas denken? Wie kann ich mir nur sowas wünschen? Dass es da Dinge gibt, die ihn in Scham und Schande versetzen. Und die Bibel ist da sehr deutlich. Es gibt mehr Selbstsucht, mehr Sünde in uns, als wir uns nur vorstellen können. Und wir können vielleicht über manche böse Taten von bösen Menschen erschüttert sein. Aber was uns zutiefst erschüttern sollte, ist, dass wir selbst zu diesem bösen Ding fähig sind. Es gab so eine Situation bei den Nürnberger Prozess, aber irgendwann wurde ein so ein Nazi-Verbrecher, der wirklich viele schlimme Sachen veranlasst hatte, gefangen genommen, wurde in Israel vors Gericht gestellt. Und dann einer, der dort Augenzeuge war, der war völlig erschüttert, ist so zusammengebrochen, als er ihn sah. Und dann am Ende kam raus, warum? Ja, der dort saß, war ein ganz normaler Mensch. Das war kein Monster. Und er hat einfach nur gesehen, ich selber wäre auch dazu in der Lage. Ich hatte sein eigenes Herz gesehen dabei. Der Unterschied ist doch oft nur, dass wir es eben schaffen zu vertuschen, das, was in unserem Herzen ist. Aber es lauert in unseren Herzen. Der Mensch sieht nur das, was vor Augen ist. Solange ich das verbergen kann, ja, da kann ich einen guten Eindruck machen. Aber Gott sieht das, was im Herzen ist, sagt die Bibel. Und das ist unser Kernproblem, das ist das grundsätzliche Problem. Unser sündiges Herz, die vielen Dinge, die wir schlechtes sagen, schlechtes tun, das passiert doch nur, weil das Schlechte hier in uns drin ist. Hier kommt's her. Und das sollten eben diese zeremoniellen Reinigungen ausdrücken. Was wir brauchen, was jeder Mensch zutiefst braucht, ist nicht eine Verhaltenstherapie, sondern ein gereinigtes Herz. Hier im Inneren muss sich was ändern. Wir haben es nötig, gewaschen zu werden, gereinigt zu werden von allem Bösen in uns. Und Jesus kam genau deswegen, um das zu machen, um unsere Herzen zu reinigen. Um uns von unserer Scham und Schande zu befreien, indem er uns von unserer Sünde befreite. Und wie hat er das gemacht? Und was hat das mit dieser Hochzeit und mit diesem Wunder zu tun? Also der Wein steht für den Himmel, für den herrlichen Segen Gottes, für die Freude in seiner Gegenwart. Scham und Schande des Brautpaares stehen für die Sünde, die uns von Gott trennt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Worin wandelt Jesus das Wasser zu Wein? In den Krügen, die zur Reinigung bestimmt waren. Das war kein Zufall. Es gab auf dieser Hochzeit, weiß Gott, genügend leere Weinflaschen, die Jesus hätte füllen können. Die waren alle leer. Aber er nimmt die Reinigungsgefäße. Was Jesus uns damit im Kleingedruckten sagen will, ist: Ja, ich werde euch den Himmel bringen. Aber dazu muss ich euch reinigen von Sünde. Und dafür werde ich, wenn meine Stunde gekommen ist, am Kreuz stellvertretend für euch die Strafe über Gottes Schuld, über die Schuld Gottes über euch, die werde ich auf mich nehmen und für euch erleiden. Ich werde diese alttestamentlichen Reinigungsvorschriften, ich werde diese alttestamentlichen Gebote und alles, was dazu gehört, diese Forderung erfüllen. Ich werde euch reinigen. Aber dafür muss ich sterben. Und natürlich denkt Jesus auf dieser Hochzeit zu Kana an die Hochzeit im Himmel, an diese Vereinigung zwischen Gott und Mensch, zwischen ihm und der Gemeinde. Nochmal, Hochzeit bedeutet, endlich ganz miteinander verbunden zu sein in Liebe, Treue und Glück. Und darum reagiert Jesus auf Maria mit so schroffen Worten, weil er diese himmlische Hochzeit vor Augen hat, aber eben nicht nur und nicht nur diese Hochzeit hier in Kana. Und so sagt der Mutter, damit irgendwann mein Volk mit mir diesen Becher der Freude trinken kann, muss ich vorher den Becher des gerechten Gerichtes Gottes, des Zornes Gottes trinken. Jesus wird uns die ewige herrliche Freude ermöglichen, indem er seine eigene Freude völlig verliert. Indem er einsam und verlassen, gefoltert und verspottet am Kreuz stirbt. Sogar verlassen von seinem Vater. Und man sagt sich, Mann, oh Mann, also solche krassen Gedanken auf so einer schönen Hochzeit, bloß weil der Wein alle ist. Und wir gehen natürlich weiter und sagen, solche krassen Botschaften und Inhalte in der Bibel, ja, da stehen schöne Sachen drin, aber Fluch, Gericht, Sünde und dann stellvertretender Opfertod. Also, hey, klingt das nicht irgendwie ein bisschen antike, ja, also ein bisschen blutrünstig, ein bisschen primitiv? Hätte Gott das Problem nicht anders lösen können? Oder vielleicht ist es auch sinnvoll, wenn viele moderne, liberalere Theologen eben solche Dinge in der Bibel einfach, ich sag mal, weiterentwickelt haben und andere Erklärungen gefunden haben, warum Jesus am Kreuz sterben musste auf diese erbärmliche und schreckliche Art und Weise. Ja, sie sagen, es ist nur zum Vorbild passiert. Es ist nicht wirklich, dass, dass Gott ein Opfer fordert. Es war ein Vorbild der Hingabe. Und jetzt sollen auch wir unser Verhalten anpassen. Aber merken wir schon, es nützt nichts, wenn wir unser Verhalten irgendwie anpassen. Wir brauchen ja was anderes. Wir brauchen Reinigung. Ich habe mal in Hannover für eine Familie Holz eingekauft. Wir wollten da irgendwas im Garten bauen. Das waren sehr lange Balken. Ich habe das Auto von der Familie bekommen, schöner, schicker Passat. Dann habe ich die reingeschoben. Die waren so lang, ich musste sie quasi bis vorne an die Windschutzscheibe schieben. Und Windschutzscheiben von Autos, die sind stabil. Ich habe das schön reingeschoben mit Klick. Irgendwie muss die Ecke so rangekommen sein, dass die ganze Scheibe gecrackt ist. Ich war ein armer Student. Das war mir erstens zutiefst peinlich und zweitens teuer, aber ich habe natürlich gesagt, okay, ich komme für den Schaden auf. Und dann hat der Mann gesagt, nee, ist okay, das musst du nicht machen, darum kümmere ich mich. Also das ist okay, da war vielmehr ein Stein vom Herzen, super, aber die Scheibe musste trotzdem bezahlt werden. Ich musste es nicht tun, aber der Schaden musste in Ordnung gebracht werden. Also am Ende muss doch die Schuld bezahlt werden. Das ist der Punkt. Vielleicht sagt er, hey, das ist doch eine Lappalie, solche Sachen, das machen wir doch mal. Aber stellt euch mal vor, der Schaden ist viel größer. Es geht vielleicht noch nicht mal um was Materielles. Vielleicht lasst er auch mal irgendwie ein teures Erbstück runterfallen. Das ist vielleicht schon schlimmer. Aber sagen wir mal, es geht vielleicht um deinen Ruf. Ja, jemand verleumdet dich, schädigt deinen Ruf. Was könntest du dann tun? Du könntest es mit der Sache stellen, du könntest die Sache mit der Person sprechen, ihn stellen, die Sache publik machen und sozusagen im Gegensatz jetzt seinen Ruf zerstören. Schaut mal, das stimmt alles gar nicht, was der wieder gemacht hat, dieser Verleumder. Du könntest ihn dafür bezahlen lassen. Oder du hast natürlich die Möglichkeit, ihm zu vergeben. Das wäre der schöne Weg. Und wenn du ihm vergibst, was hat das dann für Folgen? Dann nimmst du das Unrecht auf dich. Dann wirst du bei manchen Leuten an Ansehen verlieren. Dann wirst du dafür bezahlen, dass dein Ruf geschädigt wurde. Mit deinem geschädigten Ruf. Dann wirst du darunter leiden. Ein Ausleger hat geschrieben, man kann keine Schuld wirklich vergeben, es sei denn, man nimmt sie selbst auf sich. Das ist die Erfahrung aus unserem täglichen Leben. Man kann keine Schuld wirklich vergeben, es sei denn, man nimmt sie selbst auf sich. Am Ende muss bezahlt werden. Und bei Gott ist es erst recht so. Er kann dem Menschen nicht einfach zuschauen, wie der Mensch seine Schöpfung zerstört, wie der Mensch sich gegenseitig zerstört, wie er gegen Gott, der ihm alles Gute gibt, rebelliert und spottet und sagen, ja, ja, ist schon alles gut, Schwamm drüber. Und ich habe einen großen kosmischen Schwamm, drüber, alles wieder gut. Kann er nicht machen, er ist ein gerechter und heiliger Gott. Aber er kann es nicht deswegen machen, weil er uns nicht genug liebt. Das ist nicht der Grund. Im Gegenteil, er liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Er kam in seinen Sohn auf diese Welt, um selber diese Schuld zu bezahlen. Und das hätte kein anderer tun können. Jeder muss doch für sich selber, für seine Schuld gerade stehen. Aber Jesus selbst war der einzige Mensch ohne Sünde und konnte so stellvertretend die Strafe auf sich nehmen. Und er war zugleich Gottes Sohn und konnte somit diesen ewigen Zorn Gottes in seiner ganzen Schwere auf sich nehmen. Das ist Liebe. Ein stellvertretendes Opfer, Leiden, Tod. Das ist nicht blutrünstig und primitiv. Das ist der tiefste Ausdruck von Liebe. Das sind doch genau diese Taten und diese Geschichten, die unser Herz zutiefst bewegen. Gibt es etwas Anrührenderes, etwas ergreifender, Herzergreifenderes, als wenn jemand sich aus Liebe für andere aufopfert, damit es ihnen besser geht, vielleicht sogar damit er sie retten kann. Das ist der Stoff, aus dem die guten Romane und die guten Filme gemacht sind. Jemand opfert sich aus, selbstlos, aus Liebe. Da können wir uns nicht hinstellen und sagen, das ist doch primitiv, das ist doch schrecklich, das ist doch grauenhaft. Nein, das ist Liebe. Jesus zeigt uns auf unüberbietbare Weise seine Liebe am Kreuz. Im Himmel werden wir die Herrlichkeit Gottes erfahren, aber an diesem altrauen Kreuz, am schlimmsten Folterinstrument des Römischen Reiches, da sehen wir den größten Ausdruck seiner Herrlichkeit. Weil Jesus uns da seine Liebe auf eindrücklichste Art und Weise zeigt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Und später lesen wir dann am Ende dieses Evangeliums, wo dann Johannes uns viele Zeichen berichtet hat. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das, was Jesus am Kreuz stellvertretend tat, das empfängst du durch Glauben an ihn, durch Vertrauen darauf, dass er dort wirklich für deine Schuld gestorben ist, dass er dir seine Gerechtigkeit gibt. Aber wir können solche Zeichen ja heute nicht mehr sehen. Wir können das noch nachlesen, okay, aber können wir sie dann glauben? Wir sind ja nicht dabei gewesen in Kana. Können wir glauben, dass Jesus uns Leben im Überfluss, ewiges Leben, Leben nach dem Tod in Gottes Herrlichkeit auf der neuen Erde schenken wird? Momentan müssen wir hier auf große Hochzeiten ganz verzichten, aber das ist ja nur eine Lappalie. Wir leben im Leid und im Schmerz. Wisst ihr, das Johannesevangelium, gerade diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana, es ist ein sehr authentischer Augenzeugenbericht. Das müssen selbst Literaturwissenschaftler zugeben. Also so eine Story als Visitenkarte, also als Startpunkt, die erstmal überhaupt nicht so zu dem Rest dieser Botschaft passt, das konnte sich keiner ausdenken. Da sind so viele Details, die sind irgendwie, die passen überhaupt nicht so zu Jesus und zu seinem Programm. Das konnte sich keiner ausdenken. Das ist authentisch, das kann nur so passiert sein. Aber wisst ihr, was man sich noch viel weniger ausdenken kann, ist, dass Gottes Sohn Mensch wird, um am Kreuz für uns zu sterben. Dass der Richter selbst die Schuld bezahlt. Die Vergewisserung, dass Jesus uns heute noch gibt, die Jesus uns heute gibt, diese Vergewisserung, die wir auch ohne diese besonderen Wunder haben können, auch ohne den besten Wein aller Zeiten, der vielleicht sogar noch aus Wasser hergestellt wurde, ist das Kreuz. Wir dürfen zurückschauen auf das Kreuz und das ist unsere Vergewisserung. Und wenn wir diese Vergewisserung haben, dann dürfen wir vorausschauen auf den Himmel. Auf dieser Grundlage dürfen wir wissen, der Himmel erwartet uns. Jesus saß damals auf dieser fröhlichen Hochzeit und er hat dort von diesem Leid und Schmerz gekostet. Und wir dürfen heute oftmals im Leid und Schmerz sitzen, aber wir dürfen von dieser himmlischen Freude kosten und schmecken. So wie wir es heute auch beim Abendmahl tun werden. Wir werden einmal sicher an dieser himmlischen Hochzeit teilnehmen. Mag manche Hochzeitsplanung in diesen Tagen unsicher sein, aber die größte Hochzeit ist sicher. Und die wird ohne Einschränkung gefeiert werden. Und dieses Wissen, wenn du das vor Augen hast, das wird dich ermutigen, durch deine schweren Zeiten zu kommen und standzuhalten. Und das wird dich auch davor bewahren, dass du dich an dieses Leben und an diese guten Gaben, die Gott uns hier gibt, hängst, als ob es nichts danach noch kommen würde. Amen.